der hat einen extrem für mich einen sympathischen Zugang zu dem Sport, weil der grinst bei 5 beide genauso wie bei 0-0 und gibt Bälle gut vom anderen bei engen Ständen und nicht nur dann, wenn man großzügig sein kann. Also der hat das, viele Eigenschaften von den, nehmen wir mal 3 großen, die sehr unterschiedlich waren, in sich vereint.
Ganz herzlich willkommen bei einer Spezialausgabe des ÖTV-Podcasts Inside In. Mein Name ist Fritz Hutter und als lebenslanger Tennis-Nerd und Journalist darf ich heute 2 ganz besondere Gäste im Südstadtstudio begrüßen. Beide feilen nur einen Aufschlag von hier, praktisch Chord an Chord an Gegenwart und Zukunft des rot-weiß-roten Tennis. Der eine als international anerkannter Trainer in seiner renommierten Akademie, der andere als ehrgeiziger ÖTV-Sportdirektor mit Top-10-Vergangenheit. Beide stehen sie heute sozusagen auf derselben Seite des Netzes und beiden ist neben den ermutigenden Performances der eigenen Schützlinge natürlich auch ein Phänomen ins Auge gestochen, welches aktuell die gesamte Sportwelt staunen lässt. Aber dazu gleich mehr. Danke vielmals, Günter Presnick und Jürgen Melzer, dass ihr euch Zeit genommen habt, um gemeinsam über die aktuellen Entwicklungen im Tennis zu sprechen.
Servus Fritz, danke für die Einladung.
Ich danke auch für die Einladung.
Günter und Jürgen treffen sich übrigens in einer Konstellation, die so entspannt bekanntlich nicht immer gegeben hat und die by the way auch ganz nach dem Geschmack von ÖTV-Präsident Martin Ohneberg ist. Dieser ist vor nun 1,5 Jahren auch angetreten, um die besten Kräfte für Österreichs erfolgreiche Tenniszukunft zu bündeln. Aber starten wir gleich hinein mit eurer kompakten Diagnose als Warm-up. Wie steht das österreichische Tennis aktuell da? Vielleicht zuerst aus Sicht des Verbands, der Jürgen.
Also grundsätzlich muss ich sagen, dass wir, glaube ich, im Herren-Tennis im Moment ordentlich dastehen. Wir haben natürlich das Problem, dass uns die Speerspitze quasi fehlt, die wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich immer gehabt haben. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Österreicher beim Challenger-Turnier in Salzburg zum Beispiel im Hauptfeld waren, dann muss ich schon sehr lange zurückdenken, wo es eine Zeit gab, wo ich glaube, wir haben 6 im Hauptfeld gehabt, ein rein österreichisches Finale. Also bei den Herren, glaube ich, stehen wir im Spitzentennis unter Anführungszeichen von der Breite her gut da. Es fehlt uns natürlich der absolute Topspieler. Aber wie gesagt, das ist nicht so einfach, den Jahr ein, Jahr aus immer da oben zu haben. Bei den Damen ist es ein bisschen anders. Da haben wir mit der Julia Graber jemanden, der es gelungen ist, endlich da oben Fuß zu fassen. Absolut verdient. Ein Mädel, das extrem hart arbeitet. Ich sehe das jeden Tag in der Südstadt, mit welcher Einstellung die da am Platz steht. Und es dann zu sehen, dass solche harten Arbeitstage auch Früchte tragen, ist einfach richtig cool.
Eine gute Überleitung. Für die harten Arbeitstage sorgt der Headcoach von der Julia, Günter Presnick. Wie ist deine Diagnose für die Ist-Situation in Rot-Weiß-Rot?
Also da gehe ich mit dem Jürgen ziemlich konform. Spitzentennis ist so, dass der Dominik halt jetzt die letzten 2 Jahre verletzungsbedingt auslassen hat. Gehört für mich auch, wenn er jetzt nicht in den ersten 100 ist, definitiv zu den Top 100 Spielern. Mit Ofner, toll, dass einer so im fortgeschrittenen Alter das erste Mal dort Fuß fasst, dann glaube ich, dass da schon Spieler dahinter sind, wie Rodionov, auch ein Novak, mittlerweile auch der Neumeier, der ganz gut gespielt hat in Salzburg. Also dass es auch Leute sind, die im weiteren Kreise zu den Top 100 Spielern irgendwann mal vielleicht dazugehören. Und bei den Mädels ist so, und Jugendliche, ich vergesse nie den Schwärzlauch, wenn er mich jetzt auf Rasen schrecklich enttäuscht hat. Das habe ich in Jürgen, wir haben eh darüber diskutiert. Aber das ist für mich definitiv ein Spieler, der auch in 2 oder 3 Jahren da in den ersten 100 anklopfen wird. Bei den Damen ist es halt sowohl im Jugendbereich als auch im Erwachsenenbereich einfach schwach. Da sind 2 Spielerinnen da mit der Sinja Graus, die gefällt mir. Die steht zwar jetzt nur auf 200 so, aber die hat definitiv auch Potenzial für die ersten 100. Und die Julia hat das Gott sei Dank Ende letzten Jahres einmal geschafft. Ich hoffe, dass sie sich da jetzt festsetzt und sich so zwischen 40 und 80 einpendelt.
Ein kurzes Sinnbild, kurz vor unserem Gespräch, in der Woche vor unserem Gespräch, haben wir die Situation gehabt, dass bei zwei ATP-Turnieren vier Herren in der zweiten Runde gestanden sind. Dazu hat es Challenger und ITF, respektive Future-Erfolge gegeben. Also war ein schönes, intensives Lebenszeichen, das ÖTV-Tennis da zeigen konnte. Apropos internationale Turniere und internationales Geschehen. Da sind wir auch schon bei einem weiteren Hauptgrund der Zusammenkunft angekommen. Im Wimbledon-Finale ist nämlich etwas passiert, was viele als die seit fast einem Jahrzehnt herbeigeschriebene Wacherblöße sehen. Also was stuft ihr den Alcaraz 5-Satz-Triumph über den doch 16 Jahre älteren Herrn Djokovic ein? Günther, wie beurteilst du das? Ist das das, von dem alle schon seit Jahrzehnten oder Jahren zumindest sprechen?
Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich meine, die restlichen Spieler, die gibt es ja gar nicht mehr. Also es ist jetzt nur mehr der Djokovic, der von den für mich vier Großen überblieben ist. Ich zähle auch immer noch den Wawrinka dazu, aber die sind altersbedingt jetzt nicht mehr konkurrenzfähig mit den Jungen. Der Alcaraz, der hat schon letztes Jahr mit seinen Erfolgen zuerst auf Tausender-Ebene und dann auch mit seinem Sieg bei den US Open gesagt, dass er definitiv ein Kandidat ist. Bringt spielerisch alles mit, ist wieder Überflieger. Die restlichen jungen Spieler, von denen man bei der Ablöse da immer auch gesprochen hat, wie Sinner, Ruud, Rune, auch Rublev, das sind alles noch junge Spieler, auch ein Medvedev ist nicht alt, aber die spielen meines Erachtens nicht das Niveau von diesen großen Vieren. Und meine Theorie ist, dass der Djokovic ein bisschen an Interesse verloren hat, weil ihm seine Konkurrenten, mit denen er groß geworden ist, fehlen. Und das ist etwas, wo ich sage, man kann es nicht von einem Tag am anderen ersetzen. Mit der Niederlage jetzt in Wimbledon, die für mich überraschend gekommen ist, weil ich eher erwartet hätte, dass der das vielleicht in Paris machen würde, dass der sich jetzt bei den US Open noch einmal richtig reinhängt. Und auf die Partie wäre ich dann gespannt. Wenn er da noch einmal dem Alcaraz unterliegt, dann wird das schon so langsam in eine Zeit übergehen, wo eben die vier nicht mehr ganz vorne dabei sind.
Jürgen, wie interpretierst du es?
Ja, ich bin da auch beim Günther. Ich glaube, dass ihm schon weh getan hat, dem Djokovic, dass er in Wimbledon verloren hat. Weil auf der einen Seite war einfach die Möglichkeit seines Traumes, diesen Grand Slam, alle vier Grand Slams in einem Jahr. Er hat ihn in Paris dominiert oder wurde von Krämpfen auf der Alcaraz-Seite da quasi doch ein bisschen beschenkt, wie man sagen kann. Aber dieser Wimbledon, dieses verlorene Wimbledon-Finale, glaube ich, hat schon ein paar Nachwehen. Auf der einen Seite ist es jetzt wirklich einer da, der mich da auf Dauer fordern kann, weil in Wahrheit hat er das ja die letzten Jahre außer am Rafa auf Sand, wenn er wirklich gespielt hat, war er einfach mit Abstand die Nummer 1. Und auf der anderen Seite jetzt zu den US Open hin, okay, jetzt habe ich einmal verloren, so wie der Günther auch gesagt hat, noch einmal heuer panierst mich nicht, Burli. Und da glaube ich auch, dass er alles reinhaut und wäre echt lässig, wenn man ein Finale Alcaraz Djokovic dort auch wieder sehen würde. Ich glaube aber, dass der Belag Hartplatz dann eine Chance gibt, dass sich da auch andere in den Vordergrund spielen. Also da sehe ich schon Medvedev auch noch vorne dabei, der, glaube ich, eine ganz gute Saison auch spielt und dessen Lieblingsbelag auch der Hartplatz ist.
Apropos andere, Günther, du hast schon einige Names gedroppt, wo man so schön sagen kann. Was stört denn Alcaraz möglicherweise doch über die Jahre immer wieder über die genannten Nachfolger unter Anführungszeichen? Ich spreche jetzt Tsitsipas an, Medvedev an, Rublev, auch Zverev und natürlich Dominic Thiem, exklusive seiner Verletzung. Was macht denn Alcaraz so besonders und was hat ihm vor allem zum ersten Thronfolger oder sogar jetzt aktuellen König des Herrn Dennis gemacht?
Für mich ist der Alcaraz ein kompletter Spieler. Ja. Der ist letztes Jahr, ist erst ein Jahr da. Also der große Unterschied zwischen den Allzeitgrößen und dem Alcaraz ist der Zeitraum, den sie diktiert haben. Und für mich so ein hohes Niveau über so viele Jahre zu spielen, ist für mich noch über diese außergewöhnlichen Einzelerfolge zu stellen. Also ich habe mir das einmal, ich glaube, dass die drei Spieler, Federer, Djokovic und Nadal, gemeinsam 64 Grand Slam-Turniere haben. Das würde heißen, dass sie 16 Jahre durchgehend alle Grand Slam-Turniere gewonnen haben. Das ist derartig beeindruckend, das muss der erst beweisen. Der kann schnell spielen. Ich habe letztes Jahr, hat der Mofis gegen ihn in Indian Wells gespielt und habe gesagt, na, ist das wirklich so schnell, wie der spielt? Hat er gesagt, der spielt schnell, aber beeindruckend tut mich, wie schnell sich der bewegt. Also das ist wahrscheinlich der beste Athlet momentan in dem Sport, mit einem Djokovic gemeinsam, aber der ist halt jung. Und die kommen alle in die Jahre jetzt. Der Djokovic ist auch 36 oder 37. Das hat einfach ein Ablaufdatum. Und die anderen Jungen, wenn du Zverev und Dominik erwähnst, sind für mich bis zu einem gewissen Grad Enttäuschung. Und ist eine Prognose von mir komplett daneben gelegen, weil ich davon ausgegangen bin, wenn die Herren ins Alter kommen, dass die beiden sich dann um die Grand Slam-Turniere und um die Nummer 1 duellieren. Und Dardian und Alcaraz also einen kräftigen Strich durch die Rechnung macht, beziehungsweise haben sich selber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil die sind aus anderen Gründen und nicht nur an der Konkurrenz gescheitert.
Du hast mir mal in einem Interview gesagt, dass die Überlegenheit der Big Three, Big Four, wenn man will, mit Wawrinka und Murray, sogar fast Big Five eigentlich, dass die damit auch zu erklären ist, dass erwachsene Männer gegen Buben spielen. Da ist es um das Thema Selbstbestimmung, Eigenverantwortlichkeit und so weiter gegangen. So gesehen ist der Alcaraz ja fast ein bisschen eine alte Seele sozusagen mit seinen 20 Jahren, oder?
Ich kenne den Alcaraz jetzt persönlich nicht so gut wie die anderen vier, weil der ist einfach frisch da. Beim Alcaraz muss man immer noch den Trainer rausstreichen. Also ich glaube, dass der Ferrero da eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und solange sich der Alcaraz von dem Ferrero so führen lässt, wie das die letzten, weiß nicht, 4, 5 Jahre, die miteinander arbeiten, wenn es noch längere Zeit um so weitergeht, glaube ich, dass der schwer anlassbar ist. Die anderen haben halt immer wieder Wege gesucht oder gefunden und es ist passiert, wo sie aus einem funktionierenden Umfeld ausbrechen. Und das tut einfach nicht gut. Ich bin ein Freund von konsequenter, langer Zusammenarbeit und nicht dem ständigen Wechsel. Und das bestätigt sich auch wieder. Das ist die Sprache ein wichtiger Faktor. Darf man nicht unterschätzen, dass also der Ferrero und der Alcaraz die gleiche Sprache sprechen. Trainer-Spieler-Verhältnis in anderen Sprachen sehr, sehr schwer. Und das sind alles Dinge, die da halt ausschlaggebend sind. Und der hat extrem für mich einen sympathischen Zugang zu dem Sport, weil der grinst bei 5 beide genauso wie bei 0-0 und gibt Bälle gut vom anderen bei engen Ständen und nicht nur dann, wenn man großzügig sein kann. Also der hat das viele Eigenschaften von den, nehmen wir mal 3 Großen, die sehr unterschiedlich waren, in sich vereint. Und da glaube ich schon, dass der Herr Ferrero am Reißbrett recht fest intensiv mitgewirkt hat.
Wie siehst du diese, ich würde fast sagen, ungewöhnliche Frühreife von dem Alcaraz, was der Günther sagt, bestätigt auch diese zumindest nach außen getragene Lockerheit. Wie sieht man das auch, wenn man gerade selber sehr intensiv wie du mit dem Joel Schwärzl, mit dem jungen Spieler unterwegs ist?
Was ich mir wünschen würde, ist, dass der Joel diese Leichtigkeit, die der Alcaraz an den Tag legt, einfach sich anschaut, abschaut. Du hast einfach das Gefühl, der steht irgendwo im Garten auf einem Tennisplatz mit seinem besten Haberer und spielt dieses Spiel. Und da geht es nicht um Millionen, da geht es nicht um Punkte, nicht um Grand Slams, sondern wenn der einen coolen Ball spielt, lacht er und das kommt von Herzen. Und das ist er, finde ich, den anderen einfach voraus. Das ist bei dem natürlich, das ist nie gespielt, sondern du merkst einfach, der hat eine Gaudi am Platz. Und so wie der Günther sagt, der macht einen Fehler bei 5-5 im 5., 30 beide und kann auch noch grinsen, wenn er einen depperten Fehler gemacht hat. Und diese Leichtigkeit mit zusätzlich dem Talent und der Ausbildung, die er genossen hat, weil man muss ja auch sagen, der kann fast jeden Schlag und bei jedem Schlag gibt es wahrscheinlich auch noch Verbesserungspotenzial. Das ist der Einzige, der wirklich den Zug permanent nach vorne sucht, der wirklich für heutzutage wahrscheinlich ordentlich volieren kann. Und das sind alles Eigenschaften, die halt die Rublevs, Sinners, Runes einfach nicht mitbringen. Und deswegen ist er einfach für mich einfach die Stufe drüber und wird sich in den nächsten 2, 3 Jahren, solange der Nole noch spielt, mit dem Nole um die Grand Slams prügeln. Und dann, wenn der Nole aufhört und niemand nachkommt und wirklich da aufholt, glaube ich, dass da schon eine Alleinregentschaft passieren könnte.
Ja, es sind trotzdem ein paar Namen so irgendwie in der Pipeline, nicht? Wo man aber immer schon von der weiten Sicht, okay, da könnte es Schwierigkeiten geben. Weiß ich nicht, der Rune, der kann schon begeistern, der kann dir aber auch zippen beim Zuschauen sozusagen, wenn er zum Beispiel mental den Faden verliert. Was mir nur auffällt ist, der ist 20 Jahre und du siehst jetzt noch nicht so wirklich, wenn man die vier Majors hernimmt, wo hätten der auf welchen Belag eine Schwäche? Nicht? Also das ist irgendwie so, selbst der Federer hat ein paar Jahre gebraucht, bis er einmal Paris gewinnen konnte, natürlich, weil der Nadal da war. Der Nadal wiederum hat ein paar Jahre gebraucht, bis er konstant auf Hartplatz stark war. Djokovic wurde zum Beispiel auch vom Jürgen in Paris auf den Boden der Tatsachen immer wieder zurückgeholt. Ist das vielleicht auch so ein Thema, dass den seit Tennis quasi auf jeden Boden funktioniert, Günther?
Es ist eine Weiterentwicklung, wie ich gesagt habe. Der vereint viele Eigenschaften. Er ist ein extrem guter Wettkämpfer. Das ist der Nadal für mich der Beste. Er ist trotzdem eine eigene Dimension. Er ist technisch fast so ausgereift wie ein Federer, auch wenn das Tennis mit beidhändiger Rückhand ein bisschen anders ist. Er ist ein unglaublicher Athlet. Also der vereint die Dinge und bringt gerne den Ferrero immer wieder ins Spiel, weil das jemand ist, der sich das halt schon vor 5 Jahren überlegt hat, was wir als Spieler machen müssen, wann er in den Anfang 20er Jahren erfolgreich sein möchte. Und der das nicht nur reproduziert, sondern der hat schon Dinge miteinander verknüpft und verbunden. Und das ist ihm mit dem, ein Rohdiamant war der natürlich, weil die Athletik, die der hat, kann es niemandem beibringen. Und was man zusätzlich zu der Leichtigkeit, die er sich für den Schwärzler wünscht, sagen muss, ist diese Arbeitseinstellung. Also wenn man den trainieren sieht, ob das jetzt ein 25, ein 250er Turnier oder ein 500er, der arbeitet zwischen den, an den spielfreien Tagen nach den Matches einfach härter als alle anderen jugendlichen Spieler mit einer größeren Ernsthaftigkeit und meines Erachtens auch unter besserer Anleitung. Und daher ist das Ergebnis so, wie es jetzt ist. Ob die Konkurrenzlosigkeit, also die ja noch nicht feststeht, aber dass eben da jetzt keine vergleichbaren Konkurrenten da sind, wie Federer, Nadal, Djokovic und Murray hatten, ob das dann auch zu dieser Entwicklung führt, wie es bei den dreien oder vieren geführt hat, wird man erst sehen. Ich glaube nicht, dass es von großem Vorteil ist, wenn er wenig oder nicht ebenbürtige Konkurrenz hat.
Die nächsten Großereignisse werden es zeigen. Hartplatz, du hast schon gesagt, Djokovic wieder natürlich als Herausforderung, kann allerdings nach der aktuellen Weltranglistensituation erst im Finale stattfinden. Ein paar dazwischen gibt es schon. Denk an den Medvedev, der sich da sehr wohlfühlt. Jürgen, du schaust dir das sicher einerseits als Tennis-Fan und Fanatiker, andererseits in deiner Funktion auch möglichst genau an, das System Alcaraz. Gibt es irgendwas, was man da für die eigene Arbeit mitnehmen kann an der Systematik?
Ich glaube, dass man sich sehr viel abschauen kann. Es ist natürlich immer abhängig davon, was für einen Spielertypen du selber besitzt. Also jetzt in dem Fall mit den Spielern, die wir beim Verband in der Südstadt haben, muss man genauso individuell arbeiten. Aber wenn man sich das System Alcaraz rausschaut, wie akribisch da eigentlich in den letzten Jahren vorbereitet wurde und nicht dieses kleine Bild quasi, sondern dieses Bigger Picture. Der war beste Weltranglisten-Jugendplatzierung, war 22, glaube ich. Der hat aber einfach 3 Jahre später einen Slam gewonnen. Und dieses daraufhin ausrichten, was brauche ich, damit ich in 3-4 Jahren gut spielen kann. Ich nehme auch lieber, der Joel gewinnt keinen Jugend-Grand Slam und gewinnt aber 250er in 3 Jahren und spielt sich dann hoch. Also wir haben einen Jugend-Grand Slam und schauen immer nur auf den kurzfristigen Erfolg und dieses, was muss ich mitbringen als Tennisspieler, damit ich gegen diese Leute, die jetzt da vorne sind, bestehen kann. Das muss ich mir arbeiten und das kann ich mir nur im täglichen Training arbeiten. Und da sind wir wieder beim Günther, der gesagt hat, der hat einfach jeden Tag eine Trainingseinstellung, die nahezu perfekt ist. Und wenn es das nicht ist, schafft es der Trainer, dass er ihn dorthin bringt. Und da glaube ich, dass wir noch große Reserven haben, um das bei unseren österreichischen Spielern wirklich tagtäglich auf dem Niveau zu halten.
Gut, wenn das der Key-Faktor ist, die Trainingseinstellung an der, das ist ja noch ein Rad, an dem sie noch am ehesten in gewisser Weise drehen lässt. Ne? Wir haben uns ein Video angeschaut vom 13-jährigen Alcaraz, wo der im Grunde gegen einen anderen Jugendlichen, der super gespielt hat, genauso gespielt hat, wie er jetzt spielt. Ne? Also Aufschlagwolle, Stopp, immer in der richtigen Situation. Günther, du hast diesen intensiven Kontakt bzw. den großen Einfluss des Trainers Juan Carlos Ferrero angesprochen, wo wahnsinnig individuell gearbeitet werden konnte, ist wahrscheinlich ein Schlüsselwort, wenn man ganz nach oben will und wenn man einen Champ als Trainer mitproduzieren, unter Anführungsstrichen, will. Wie kann man dieser offenbar notwendigen Individualität in einer Akademie Rechnung tragen? Wie geht das organisatorisch, weil ja doch alles auf einen dann zentriert werden müsste? Wie geht das?
Ja, stehen 8 bis 10 Arbeitsstunden am Tag zur Verfügung. Wenn man sich dann mit jemandem 2 Stunden beschäftigt, es sind andere Trainer, die auch arbeiten können. Körperliche Arbeit ist ein hoher Faktor. Was für mich dieses Abschauen von dem Alcaraz immer wieder ein bisschen irritiert ist, wie der Jürgen richtig gesagt hat, spielt eben ausgezeichnete Stoppbälle, weil er das auch technisch richtig ausführt, plus diese übermächtigen Grundschläge hat, wo er mehr Platz hat für Stoppbälle. Dass ich das jetzt alle abschauen, halte ich für schwachsinnig. Und individuell arbeiten heißt halt, dass man dann nicht nur das, was momentan gerade erfolgreich ist, jedem anderen beibringen möchte, sondern das, was dem Spieler am besten entspricht. Wenn einer nicht so guter Athlet ist wie der Alcaraz, sich daher nicht so gut bewegen kann, wird man das über andere Schienen probieren. Ich habe vor, das ist schon 30 oder länger her, lachen müssen, weil damals war Borg und Meccano die große Rivalität. Und wann zuerst der Borg in Paris gewonnen hat, hat es Ball hoch über die Schnur geheißen und nur laufen. Und wenn 2 Wochen später oder 4 Wochen später der McEnroe mit Aufschlagwolle in Wimbledon gewonnen hat, haben sie dann alles umgestellt auf Aufschlagwolle. Zu der Zeit waren damals gerade der Muster und der Antonic und der Horst in der Südstadt. Und für den Antonic war das hohe Ball über die Schnur natürlich Gift. Und wenn da Trainer Fehler machen, halte ich das für gefährlich. Und sich jemanden wie den Alcaraz vorzustellen, dass man jemand die Arbeitseinstellung, die der an den Tag legt, mit einem 17, 18, 19 oder teilweise schon noch älteren Spielern beibringen kann, da irrt man sich. Das sind Dinge, die, würde ich sagen, zwischen 6 und 12 beibracht werden. Und da müssen auch immer die Eltern mitspielen und auch die restliche Umgebung. Als Trainer alleine steht man da oft auf weiter Flur. Da geht dann oft gar nichts mehr, was die Einstellung anbelangt. Große Erfolge dann verändern noch einmal die Einstellung. Das sind Dinge, die jemanden wie dem Ferrero leichter fallen, weil der als Nummer 1 Spieler und als Grand Slam Sieger schon vorgelebt hat, dass man da nicht abheben muss. Und ja, das sind in dem Fall halt wirklich ideale Voraussetzungen.
Nur schwieriger hat es ein Verband, was Individualität betrifft, weil man ja bei allem Wollen, Stars zu produzieren, aufs große Ganze schauen muss.
Definitiv, aber wir schauen natürlich, dass man die Gruppen, die wir haben, mit genügend Trainern ausstatten können, damit eine individuellere Betreuung möglich ist. Und beim Joel muss man sagen, okay, das ist wirklich derjenige, der in den letzten Jahren auch die meisten Erfolge gefeiert hat und wahrscheinlich im Moment das größte Potenzial hat. Dem versucht man das Umfeld natürlich so hinzurichten, dass man individuell auch arbeiten kann. Und kann man dann auch als Ansporn sehen für die Leute, die vielleicht eine Stufe drunter sind, dass die sich halt diesen Status genauso erarbeiten wollen, damit sie dann, wenn sie Gas geben, genau dasselbe Treatment unter Anführungszeichen bekommen. Aber natürlich one-on-one, wie wenn du das halt selber auch bezahlst, ist es nicht immer. Aber wir tun unser Bestes und ich glaube, dass das ganz gut funktioniert. Und dann werden wir schauen, wo die Reise eben beim Joel und bei den anderen eben auch hingeht.
Und grundsätzlich kann man ja schon sagen, dass das 2 verschiedene Paar Schuhe natürlich sein müssen, Verbandsarbeit und Akademiearbeit.
Ein Verband ist im weitesten Sinne auch eine Akademie. Das ist es ja. Und momentan muss ich sagen, also Von den Damen bin ich auch nicht begeistert, aber der Joel ist einfach ein Spieler, der das Potenzial hat für die ersten 100. Der ist, wie alt war er, 16, wie er gekommen ist? 15. Und 15 noch, der ist ja erst 17. Ist in der Jugendwelt, dann ist er schon erste 10 oder knapp dran. Gewinnt bei den Herren schon was. Und zu Recht wird da komplette Aufmerksamkeit und die ganze Intensität auf den Spieler gelegt. Der Rest, der Alcaraz ist auch in einer Akademie groß geworden. Das sind ja auch alle keine Verbandsspieler in Österreich. Der Joel war jetzt wieder der Erste seit langer Zeit. Der Jürgen war kein Verbandsspieler. Der Kubik war kein Verbandsspieler. Der Dominik war kein Verbandsspieler. Die sind alle in privaten Aktionen hoch geworden. Die entscheidende Arbeit für mich, wenn es um einen Verband geht, das ist eine Ausnahmesituation jetzt. Und da ist auch die Konstellation zwischen dem Jürgen und dem Schwärzler meines Erachtens ideal, weil sie ähnliche Spielertypen sind. Der Altersabstand sehr gut ist. Ja. Und, aber die restliche Tätigkeit ist in einem Verband und in einer Akademie mehr oder weniger gleich. Nur, dass das eine privat bezahlt wird. Ich glaube, beim Verband müssen die Spieler auch was zuschießen, oder? Also da zahlen ja die Spieler auch was ein. Also da ist eigentlich kein Unterschied.
Beim Verband kommen sie meistens aus demselben Land, nämlich in dem Fall aus Österreich. Und bei dir zum Beispiel in der Akademie gibt es keinen Grund, Österreicher oder aus anderen Ländern das Spiel anzunehmen.
Nicht. Es gibt, bei den Mädels gibt es auch eine Russin, die mittrainiert, das ist die Beste. Die vielleicht österreichische, wie heißt sie?
Berelegina.
Die wird Österreicherin oder was, aber die ist eigentlich auch eine Russin. Ich würde solche Sachen auch nicht absperren. Da ist der Verband das erste Mal relativ offen, dass er solche Leute mittrainieren hat. Und momentan, der Jürgen und ich, wir waren ja nicht immer dicke Freunde. Aber funktioniert es einfach gut, weil wir das durchmischen. Ja, wenn der Schwärzler allein ist, weil kein Trainer da ist, trainiert er bei uns mit. Und wenn wir schlecht besetzt mit Trainern, übernimmt der Jürgen von uns Spieler und die trainieren miteinander. Und das ist natürlich für den Verband und auch für uns eine optimale Konstellation momentan in der Südstadt, dass sich das wirklich vermischt.
Kann ich nur beipflichten. Also als ich hier angefangen habe, habe ich immer gesagt, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und wenn ich es mal in meinen Träumen vorstellen hätte müssen, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so gut gewesen, wie es jetzt ist. Also die Zusammenarbeit ist top. Ich bin dankbar, wenn der Günther aushilft. Ich bin auch dankbar, wenn ich zuhören darf und mal was abschauen darf, weil die Erfahrung kann ich logischerweise auch nicht mitbringen. Und vom Sparring her ist es einfach perfekt, wenn du halt beim Verband haben wir doch weniger Spieler, als jetzt der Günther in seiner Akademie hat und dass da nicht immer die gleichen miteinander trainieren oder vom Niveau halt einfach kann man das besser anpassen. Und ich glaube einfach, dass sich da die letzten, bin jetzt in meinem dritten Jahr, da hat es nie was gegeben und es war eigentlich immer ja, auf einem Niveau, das echt cool war. Und von dem her bin ich da auch dankbar, habe ich ihm aber eh auch schon gesagt. Und ich hoffe, dass das so weitergeht und man kann halt auch voneinander profitieren und man muss nicht gegeneinander, sondern man kann auch miteinander und das war in den letzten 3 Jahren absolut in Ordnung.
Klingt gut für mich, klingt gut für unsere Hörerinnen und Hörer, nehme ich an. Möge die Übung weiterhin gelingen und das Bündeln der Kräfte scheint ein Ziel von allen Stakeholdern zu sein. Vielen herzlichen Dank für ein weiteres Beispiel der guten Zusammenarbeit, diesmal zu hören im Podcast Inside In, presented by ÖTV. Vielen Dank, die Herren.
Danke für mich.
Produziert wurde diese Podcast-Episode in der Content-Manufaktur von Fritz Hutter. Infos und Kontakt unter www.fritzhutter.com.